Sehr schön. Ich habe zum Frühlingsanfang ein passendes Bild. Oh, genau. Genau, Schweiz, Matterhorn. Das waren Yeti mit schlurfenden Schuhen und so. So ein Yeti, hebt die Füße. Also, genau, ich habe was überschrieben. Was willst du erreichen? Und ich habe einen Text dazu, der auf den ersten Blick vielleicht nicht dazu passt. Wir lesen mal. Lukas 12, die Verse 22 bis 34. Und er, also Jesus, sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Körper, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Körper mehr als die Kleidung. Also für dieses Ding, glaube ich, brauchen wir nicht Gott. Also es geht auch mit Gott, aber ich glaube, das ist sowas ganz tief in uns, dass es ein Gespür gibt für das Leben ist größer als ich. Macht das irgendwie Sinn? Also es gibt so viele Momente, wo das so offensichtlich wird. So, also Veganer haben es vielleicht ein bisschen schwerer, aber ich finde bei jeder Grillparty. Das ist für mich irgendwie, du sitzt zusammen, das Fleisch brutzelt vor sich hin, der Duft entfaltet sich. Oh, Leben ist gut und es ist gut, das nicht alleine zu erleben. So, ich war vor einiger Zeit, der Uwe hatte mal Karten besorgt bei einem Fußballspiel bei den Bayern. Oh, herrlich. Also halber Gottesdienst, so die Fangesänge. Du feierst das eine, was größer ist als du, so. In dem Fall Bayern München, so. Aber irgendwie kriegt man ein Gespür von diesem, das Leben ist mehr als nur ich. Ich habe einen Musiker entdeckt, der spielt in so einem, also als ich früher jünger war, also vor. Da waren wir ab und zu im Irish Pub mit Live-Musik und ich finde, das hat was so. Da vorne einer mit der Gitarre, alle krölen mit rum und du merkst irgendwie, das Leben ist mehr als nur ich und wie ich aussehe und meine Kohle und wie es mir geht. So, Leben gehört geteilt. So, also. Jesus fängt damit an und sagt, das Leben ist größer als du und es geht um mehr als nur um dich und um das, was du hast und wie du irgendwie durchkommst. Und dann geht es also weiter. Das Leben ist mehr als die Speise und der Körper mehr als die Kleidung. Betrachte die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen. Und Gott nährt sie doch, wie viel mehr wert? Nee, wie viel mehr seid ihr? Sag mal, ich trinke mal was. Weißt du, das war zu viel Irish Pub, das ist eine Nachwirkung. Also, wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, wie sorgt ihr euch um das Übrige? Also ich mag Jesus. So, ich finde herrlich, wie er manches auf den Punkt bringt, so, wo er sagt, guck mal, vielleicht strengt ihr euch ein bisschen mehr an, damit ihr eine halbe Stunde mehr leben könnt. Also nicht mal das kriegt ihr hin. Warum tut ihr euch um Essen, Kleidung, Verdienst, wie komme ich durch, so viel Gedanken machen? So, und er begründet das. Oh, Hilfe, was ist denn heute los? Komm zurück. Los. Betrachte die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Also ich will kurz anfangen bei Heidenvölker. Das ist ja so ein, du Heide, so du. Also irgendwie ist das ja so ganz komisch belegt, aber im Grunde, also was es damals bedeutet hat, es hat einfach bedeutet, Heiden waren die Völker, die Gott nicht erwählt hat. So, also das war es in dem damaligen Sprachgebrauch. Gott hat ein kleines Volk, nämlich Israel, erwählt und sagte, an diesem kleinen Volk will ich meine Treue, meine Güte, meine Schönheit und meine Herrlichkeit und mein mich kümmern offenbaren. So. Und dann spricht er hier nochmal zu seinem Volk und alles, um was es ihm geht, ist zu sagen, hey, ihr habt einen Vater im Himmel, der nebenher Schöpfer des Himmels und der Erde ist und der dich erwählt hat und der bei sich selber beschlossen hat, dich anzunehmen, sich um dich zu kümmern, für dich zu sein, dich groß zu bekommen. Hör doch auf, dir um Kleinigkeiten Sorgen zu machen. So, im Grunde ist es nichts anderes als das, was Eltern tun. Sie sagen, wisst ihr was, Kinder, wir werden uns kümmern. Und selbst wenn ich Herausforderungen oder wenn wir als Ehepaar Herausforderungen haben, wir haben, also finanziell, wir haben eine Familienregel, also wir haben mehrere, aber eine im Urlaub. Es gibt jeden Tag Eis. Genau, deshalb gehen wir nicht in die Schweiz, da kostet die Kugel 3 Franken. Aber es gibt jeden Tag Eis und die Kinder können das einfach abholen und sagen, komm, heute ist Urlaub, wir gehen Eis essen. Und wir gehen Eis essen. Und wenn es bedeutet, dass wir auf ganz viel verzichten, warum? Weil wir wollen, dass es ihnen gut geht und weil wir etwas ihnen zugesprochen haben, wo wir selber dafür sorgen, dass es zu ihnen kommt. Und in derselben Art und Weise redet Gott hier zu seinem Volk. So, hier geht's nicht um, fühl dich mal schlecht und warum machst du dir so viel Sorgen und das darfst du nicht. Das ist gar nicht der Ansatz. Der Ansatz ist nicht, warum hast du so viel Sorgen und was machst du falsch? Es geht vielleicht gar nicht so sehr um dich. Es geht vielmehr um einen Vater im Himmel, der ruft und sagt, ich bin immer noch für dich. Und ich bin immer noch gut und ich bin immer noch treu. Und ich möchte, dass du in eine Fülle von Leben kommst, die so viel größer ist und befreiter als du selbst. Ich möchte dich befreien von dem, dass dein Leben am Ende, dass du sagen kannst, oder Leute nach dir, er hat gearbeitet wie ein Pferd oder ist irgendwie durchgekommen. hat 500 Euro auf einem Sparbuch hinterlassen. Mach von mir aus 3 Nullen hin. Das macht irgendwie keinen Unterschied. Es geht im Leben tatsächlich um so viel mehr. Und es geht um ein Miteinander, um ein Leben teilen, um mit Gott unterwegs sein. Und Gott weiß um all die Dinge. Er weiß, dass du Finanzen brauchst. Er weiß, dass du Sicherheit brauchst. Und die Frage ist, können wir ihm hier vertrauen? Das ist, können wir ihm vertrauen oder brauchen wir dort noch Zeit, wo wir mit ihm unterwegs sind, wo er sich als der Treue erweisen kann? Ich lese nochmal den letzten Vers und dann gehe ich weiter. Denn nach all diesen trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Und die Dinge sind nicht falsch und die Dinge sind wichtig. Natürlich sind die wichtig. Es ist wichtig, was du isst. Ich bin froh, dass hier alle angezogen sind. So, Kleidung ist auch gut. So, sich bewegen zu können und ein Auto und irgendwie ein Dach über dem Kopf. Natürlich sind die Dinge wichtig. Aber sie sind nicht das Zentrum. So, ich glaube, dass Familie hilft da so ungemein. So, ich will, dass unsere Kinder mit gewissen Werten in die Welt gehen. Und natürlich brauchen die was zum Anziehen und natürlich brauchen die Geld für Klassenfahrten und ihr kennt das ja oder ihr werdet das noch kennenlernen. So. Also natürlich kostet das Geld, aber das ist nicht das Zentrum, um was sich unser Leben drehen sollte. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein, sag mal, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich stelle nochmal die Frage, die am Anfang dastand. Was willst du erreichen? Und ich würde dir einen kurzen Moment lassen, kurz nachzudenken. Du wirst es sicher nicht umfassend beantworten können, darum geht es mir gar nicht. Aber innerlich nochmal zu sagen, was weiß ich schon, was ist mir wichtig im Leben? Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Was sollen andere über mich sagen, wenn sie mich beschreiben? Ich lasse dich kurz einen Moment denken. Ich würde mal ein paar Gedanken mit uns teilen, insbesondere über diese letzten vier Verse. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Hier ist eine Verheißung. Also die ist eigentlich so simpel. Man braucht Hilfe, um die falsch zu verstehen. So, wenn du dich um die Sachen deines himmlischen Vaters kümmerst, wird er sich um dich kümmern. So. Und ich glaube, er weiß es besser. So, ich will jetzt nicht alle Zeugnisse nochmal wiederholen, die auch in letzter Zeit auch kamen, aber wir hatten so viel Geschichten, wo Leute sich gekümmert haben und investiert hatten in Gottes Reich und wie Gott sich wirklich übernatürlich um Leben gekümmert hat, also auch um Finanzen und Möglichkeiten und berufliche Aufstiegschancen und finanzielle Weiterentwicklung, die nicht abzusehen waren von sich aus. So, ich glaube, er kann das wirklich gut so. Also er kann das sogar besser als ich selber, weil meine Möglichkeiten sind begrenzt. Er ist der, der Herzen lenken kann. So, aber den Deal, also ich sag mal Deal, den er mit uns macht, ist, kümmer du dich um meins, kümmere ich dich um deins. Wir können nicht beide an deinem arbeiten. Wenn du die Hände dran hast, lasse ich dich machen. So, da dürfen wir mitentscheiden. Er achtet dort unsere Entscheidung und er reagiert auf das Maß unseres Vertrauens, ob wir sagen, ich muss mir vertrauen oder ich kann ihm vertrauen, was immer Risiko beinhaltet und bedeutet, ich gehe einen Schritt, den ich nicht kontrollieren kann, weil ich ja sage, mach du. Bedeutet immer, ich mach nicht und es könnte auch scheitern. So, das ist immer dort mit drin. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Also am Anfang geht es ja dort viel um materielle Sicherheiten und Kleidung und Nahrung und Grundbedürfnisse. Aber ich glaube, wer das schon mal erlebt hat, es gibt Dinge, die sind so viel schöner. Also kennen wir das, Momente mitzuerleben, wo Versöhnung in der Familie oder in Beziehungen passiert. Und wenn man dort irgendwie einen Anteil mit haben konnte, wo man sagt, da würde ich auf einen Haufen Geld verzichten, um diesen Moment erleben zu können. Ich würde ein Auto verkaufen, damit die Beziehung zu meinen Kindern wieder in Ordnung kommt, weil das eine ist nur ein Auto, aber das ist das, was wirklich zählt. Und Gott lädt uns ein oder spricht uns zu, dass wir Anteil an seinem Reich haben, dass wir Friedensbringer sind, dass durch uns Versöhnung geschieht, dass durch uns das Reich Gottes sich ausbreiten wird und dass da, wo wir sprechen, dass er durch uns wirkt und dass Menschen nach Hause kommen, sich mit Gott versöhnen können, dass da, wo wir Hände auflegen, Menschen tatsächlich heil werden, befreit werden, Heilung erleben. Und das hat er in unsere Hände gelegt, weil er uns vertraut, weil er sagt, wir sind eine Familie. Das ist nicht das, was ich für mich behalte. Das ist, was ich dir zutraue. Du bist von meiner Art. Also du bist wirklich von meiner Art. Du bist niemand, der sich in meinem Reich beweisen muss. Du musst dir mein Wohlwollen nicht sichern durch gutes und richtiges Verhalten und durch viel Einsatz, sondern du bist von Neuem geboren. In dem Moment, als du Jesus kennengelernt hast, bist du Teil einer Familie und du hast Anteil an einem Erbe und Zugriff zu allem, was dein Vater hat. Meine Kinder, unsere Kinder, die nutzen das manchmal schamlos aus. Also die haben da so ein, soll ich das, die haben Zugang dort drüben beim Eismann, wo die anschreiben lassen können. Und die Kumpels von unseren Kindern, die sind echt privilegiert, weil unsere Kinder denken, es ist doch Hammer. Wir teilen aus, der Papi zahlt. Wir sind Teil der Familie Franz. Wir haben Zugriff zu dem Eiskonto vom Papa. Das ist, was Gott hier sagt. Du hast Anteil an dem, was er hat. Und was er hat, ist Leben im Überfluss, ist Versöhnung, ist Wiederherstellung, ist Befreiung, ist Heilung, ist Miteinander, ist Wiederherstellung, ist Versöhnung. Das ist, was er dir gegeben hat. Das ist, was dein Erbe ist. Und zwar nicht erst dann, sondern du bist jetzt Teil der Familie. Ja, Amen. Und jetzt kommt hier was, und das finde ich wirklich spannend. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Das Spannende ist, also dieser Vers, der, also den hört man ja auch von Sozialisten so, alles verkaufen, also alles gemeinsam, oder? Kein Eigentum. Und ich finde wirklich spannend, da ein bisschen drüber nachzudenken, weil wenn wir, also wenn Gott uns gesetzt hat, dass wir Gesellschaft prägen, und zwar auf allen Bereichen des Lebens, dann geht es auch um ein paar Grundlagen, wie wir Leben auch verstehen und wie wir Rechte, Eigentum, Freiheit, gemeinsame Sachen auch verstehen. Und ich will da ein bisschen stehen bleiben und ich will über Almosen ein bisschen sprechen. Also zum einen war das etwas in der jüdischen Tradition, zu dem Juden, sowohl Männer wie auch Frauen, gleichermaßen verpflichtet waren. Und es gibt 8 Stufen von Almosen. Die höchste, dem Bedürftigen die Möglichkeit zu geben, sich selbstständig zu ernähren. Also heute heißt es Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist die höchste Stufe. Warum? Weil Gott uns alle frei sieht und selbst entscheidend. Und das bedeutet, wir sollten alle rauskommen aus Abhängigkeiten von anderen. Egal, ob das emotionale Abhängigkeiten sind, egal, ob das finanzielle Abhängigkeiten sind, oder angewiesen sein auch auf Almosen und auf die Gunst anderer. So, die höchste Stufe von Almosen geben ist, anderen zu helfen, in ein selbstbestimmtes Leben zu finden, wo er selber für seinen Lebensunterhalt sorgt und nicht nur die Hand aufhalten muss. So, das ist die höchste Stufe. Weil ich glaube, wenn wir das nicht verstehen, dann kommt am Ende nur an, ja gut, jetzt müssen wir wieder dem Typen, der wieder 5 Euro will, wo jeder weiß, der geht danach sich wieder Schnaps kaufen, dem müssen wir halt auch wieder was geben. Und guck mal, wer am schlechtesten gekleidet ist. Der Markus hat ja gesagt, du, dem steckst du nachher noch 3 Euro zu. So, das ist nicht das Ziel. Also wisst ihr, so ach und der Arme und wie schlimm. So, das ist nicht, was Gott im Sinn hat. Was Gott im Sinn hat, ist dein Leben und dass du es selber entscheiden und leben kannst und nicht leben kannst von dem Maß, wie du Zuwendung von anderen bekommst. So, das ist Gottes Herz dahinter. So, das Zweite, ich will kurz durchgehen. Wohltätig sein in einer Weise, dass der Spender und der Bedürftige nicht voneinander wissen. Drittens, der Wohltäter weiß, wem er gibt, aber der Bedürftige erfährt nicht von der Identität des Spenders. Der Gebende kennt nicht die Identität des Bedürftigen, aber dieser kennt den Spender. Fünftens, geben, bevor man gebeten wird. Sechstens, geben, bevor man gebeten wird. Siebtens, geben, nachdem man gebeten wird. Oh, sag mal, jetzt, heute ist echt ein Tag. Also fünftens, geben, bevor man gebeten wird. Sechstens, geben, nachdem man gebeten wird. Siebtens, zwar nicht ausreichend, aber mit Freundlichkeit geben. Achtens, die unterste Stufe, mit Unfreundlichkeit geben. Aber geben soll man scheinbar. Ich find's herrlich ehrlich. Also gar nicht zu geben scheint wohl keine Option zu sein. Also, dieses Konzept, zu dem die Juden verpflichtet sind, durch Almosen geben, da hat Gott etwas im Sinn. Was Gott im Sinn hat, ist nämlich Folgendes. Das, was er dir anvertraut, das vertraut er dir an, damit du es teilen kannst und um die Welt zu heilen. Und deshalb, und das finde ich das Spannendste, so ist es auch dem ärmsten jüdischen Almosenempfänger noch auferlegt, von dem, was er bekommen hat und besitzt, ein weniges abzugeben. Das finde ich wirklich spannend. Warum? Weil es geht in erster Linie nicht um eine ausgleichende Gerechtigkeit, dass am Ende alle genau 3.480 Euro Privatvermögen in Deutschland haben oder was auch immer so. Oder genau gleich viel Lohn. Das ist nicht, um was es in erster Linie geht. In erster Linie geht es um Herz, was Gott in dir kultivieren möchte, durch Gewohnheit und durch Einüben von sich wiederholenden Taten, wo Gedanken zu Taten, ihr kennt das ja, Taten zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zu Charakter, Charakter irgendwann zu einer Bestimmung und zu einem Schicksal wird. Nämlich, was Gott dahinter versucht zu etablieren, ist Folgendes. Er möchte, dass du verstehst, dass du etwas dazu beitragen kannst, damit etwas besser wird. Und dass dein Einsatz im Leben von anderen etwas verändert. Und das ist unabhängig davon, wie viel du besitzt. Das finde ich das wirklich Spannende. Und ich glaube, hier ist auch der Punkt, wenn ich die Bibel lese, wo ich diesem Gedanken widersprechen möchte von Sozialismus und jeder hat gleich. Also Paulus spricht viel davon, also ich weiß, es ist ein bisschen gedanklich und nicht so sehr, yeah und Jesus und ich, so, aber ich glaube, es geht um was Größeres zu verstehen, wie Leben funktioniert und was Jesus durch mich bei anderen freisetzen will und wie ich ihnen helfen kann, Leben zu meistern. Nämlich Folgendes, auch zu dem Thema Verkaufen. Paulus ist sehr klar dabei und sagt, du sollst geben, aber nicht so viel, dass du selber nichts mehr hast und selber bedürftig wirst. Das ist mal das Erste. Gott achtet Eigentum. Und was er auch achtet, ist, dass es Dinge sind, die freiwillig Also einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So, das ist nichts, wozu dich jemand, der weniger hat, verdonnern kann. Ach, Benaja, schicke Uhr übrigens. Dann komm schon, ich bin der Bedürftige. Aber kennen wir das? Das wird manchmal so gelebt. Das ist auch was, wo ich denke, also auch dieses Anspruchsdenken. So, ich bin wirklich froh, dass wir in Deutschland leben und dass wir ein Sozialsystem haben. Aber dass wir alle Leistung bekommen, ist nicht ein Grundrecht. Das ist nicht ein Grundrecht. Das hat, wenn man das mal untersucht, also es gab auch christliche Männer und Frauen, die gewisse Werte mitgeprägt haben. Und dieser Wert von, wir helfen den Bedürftigen, ist einer davon. Und ich finde es super, dass das gemacht wird. Ich finde ein bisschen schade, dass alle dazu verdonnert werden. Könnt ihr anderer Meinung sein, aber wenn ich hier Gott anschaue, dann sagt er denen, die bedürftig sind, wenn du etwas bekommst, lerne, dass du selber geben kannst. Und nicht, aber hier, ich könnte auch noch einen neuen Kühlschrank beantragen. Sondern, wenn du bedürftig bist, lerne, dass du selber geben kannst, auch mit dem, was dir gegeben wird. Das ist, was Gott denen sagt, die bedürftig sind. Was Gott denen sagt, die Besitz haben, ist nicht, ihr könnt alles selber entscheiden und die sollen selber gucken, wie sie klarkommen, so, was ja auch manche Parteien bei uns eher sagen. Was Gott denen sagt, ist, hey, Leben ist so viel mehr als Geld. Und dir ist gegeben, damit du geben kannst. Und das, was dir anvertraut ist, für das wirst du gefragt werden, für welche Zwecke du das eingesetzt hast. Da geht's um deine Zeit, da geht's um deine Kraft, da geht's aber auch um deine Finanzen. Wenn dir viel gegeben worden ist, wird viel von dir gefordert werden. Du wirst die Frage beantworten müssen, was hast du mit dem gemacht? Aber spannend finde ich, bei beiden, es ist immer eine Geschichte zwischen dem Mensch persönlich und Gott. Es gibt nicht dieses, hey du da oben, gib mir mal was von deinem Auto. Wer bist denn du? Darum geht's gar nicht. Es geht um eine innere Haltung, die Gott versucht, in uns zu entwickeln. Denn wo euer Schatz ist, letzter Vers, da wird auch euer Herz sein. Also ich lese den Satz einmal falsch. Ich habe ihn lange so gehört. Denn wo dein Herz ist, da wirst du irgendwann auch deine Zeit und Kraft und Finanzen investieren. Aber was hier steht, da wo du deine Zeit, deine Kraft, deine Gedanken hinwendest, da wird sich auch dein Herz, deine Leidenschaft und dein ganzes Leben hin entwickeln. Du bestimmst tatsächlich, wo du in 5 Jahren stehst. Das entscheidest du. Das ist nicht etwas, was Gott mystisch macht, sondern er legt dir eine Wahl vor die Hände und sagt, du entscheidest mit dem, um was du dich kümmerst. Und das hat nichts damit zu tun, wie viel oder wie wenig du hast, sondern es hat einzig und allein damit zu tun, was du mit dem, was du hast, sei es viel oder wenig, tust. Wenn du mit dem Wenigen großzügig bist, wird sich Großzügigkeit in deinem Leben entwickeln. Du brauchst da nicht 10.000 Euro. Ja, wenn ich 10.000 Euro habe, dann würde ich auch geben. Robert Bosch, also der Erfinder von Bosch, also der Gründer, der hat mal folgenden klugen Satz gesagt. Er sagte, ich zahle nicht so gute Gehälter, weil ich so viel Geld habe, sondern ich habe so viel Geld, weil ich so gute Gehälter bezahle. Und ich glaube, bei dem Thema Großzügigkeit ist es genauso. Ja, wenn ich Geld hätte, dann. Nee, ich entwickle Großzügigkeit in dem, was mir anvertraut worden ist. Und bitte hört das im Sinne von Finanzen, Zeit, Gaben, Talenten umfassend. Würdet ihr eine Folie weiterschalten? Was willst du erreichen? Schau, ich glaube, den Deal, den Gott uns anbietet, ist folgender. Statt zu sagen, es geht um mich und es geht um mein Geld, da ist Gottes Zusage, dass er sich kümmert. Aber da, wo wir sagen, Gott, ich will lernen, großzügig zu sein, da werden wir das entwickeln und wir werden Persönlichkeiten, die am Ende ihres Lebens oder hoffentlich schon vorher dafür geehrt und gefeiert werden, dass da ein großzügiges Herz ist. Und um das andere, so Gottes Verheißung, wird er sich kümmern. Es ist seine Verheißung, dass da, wo wir uns um andere kümmern, da, wo wir unser Leben verschenken, und zwar freiwillig, nicht gezwungen, nicht aufgrund von Not, weil doch der andere so bemitleidenswert ist, sondern aufgrund von dem, dass wir sagen, ich bin geschaffen in seinem Bild und ich will lernen zu sein wie er und ich will verschenken, was er mir anvertraut hat, da wird es zu einem Wesenszug von uns. Und in einem bin ich mir sicher, da wo Eltern, Kinder, Familienwerte Leben sehen, da werden sie immer schauen, dass genügend Nachschub da ist. Also da bin ich mir ganz sicher. Da, wo du Zeit verschenkst, da wird Gott sich kümmern, dass in deinem Leben Türen aufgehen und dass du Zeit sparst, die du hier eingesetzt hast. Da, wo du weitergibst an Kraft, da wird Gott sich übernatürlich kümmern, dass dein Maß sich erhöht. Von dem bin ich wirklich überzeugt. Die Zeit reicht nicht, Beispiele zu erzählen. Halbe Stunde ist rum. Ich würde, glaube ich, zum Ende kommen. Sehr gut, Heidi.
Ich habe was ganz Kurzes. Ich habe die ganze Zeit das Empfinden, schon eigentlich, wo die Zeugnisse erzählt worden sind. Ich glaube total daran, dass es stimmt. Wenn wir nach Gottes Reich trachten, wird er sich um unsere Sachen kümmern. Es gibt manchmal im Leben aber Situationen, wo da eine Spannung dazwischen ist, bis das eintritt. Und ich will dir Mut machen, wenn du in der Spannung bist, wo du sagst, ich investiere in Gottes Reich, ich suche seine Gegenwart und scheinbar funktioniert es nicht, dass es zurückkommt. Ich will dir zum einen Mut machen, da dran zu bleiben. Es wird kommen. Und das andere ist, wenn du sagst, aber ich kann nicht mehr, weil ich kenne solche Situationen, wo man denkt, ich habe alles gegeben, alles, alles, wie beim Sterntaler-Märchen, ich bin nackt. Und normalerweise kommen jetzt die Taler vom Himmel und es kommt nicht und kommt nicht und kommt Jahre nicht und kommt Jahre nicht. Und ich bleib dran, ich gebe trotzdem und kommt nicht. Ich kenne das. Dann will ich dich einladen, darfst du gern nachher, eigentlich bin ich für was anderes eingeteilt, aber dann komm kurz zu mir, weil ich will echt beten, dass diese Entmutigung aufhört. Und dass du wieder vertrauen kannst in Gott. Es kam auch im Frühgebet ein Gedanke, dass Leute auch hier sind, die von Gott enttäuscht sind. Und wenn das so ist, dann komm einfach, ich will für dich beten. Ansonsten, ich glaube, dass das echt stimmt und ich will dir Mut machen, bleib dran. Die Verheißungen, Gott lässt dich nicht im Stich. Das wird kommen. Manchmal dauert es ein bisschen, ja. Es ist Ausdauer, ist auch ein Wert im Reich Gottes, so an ihm dran zu bleiben. Aber wenn das wirklich so ist, dass du enttäuscht bist von Gott, entmutigt bist, dann komm, ich will für dich beten, am Anschluss.
Und wir stehen einmal gemeinsam auf. So. Weil Gott es liebt, also Freiheit liebt, lässt er uns entscheiden. So. Und es gibt ein paar Dinge, die ich uns kurz sagen möchte. Wenn du heute hier bist und du sagst, oh, hier, Heidenvölker, was ja nichts anderes bedeutet, als dass du noch nicht in der Beziehung zu Gott stehst und noch nicht weißt, dass er sich entschieden hat für dich und sagt, ich will Beziehung mit dir. Also das ist die gute Botschaft, an die wir glauben. Nicht, dass wir gut sind, sondern dass Jesus gut ist. Nicht, dass wir uns erretten können, sondern dass wir Errettung brauchen. Nicht, dass wir ein moralisches Leben führen, indem wir alles hinbekommen und nur die Besten, die können also in die Gemeinde oder Kirche oder wie auch immer du das nennst, kommen, sondern wir glauben, dass diejenigen, die sagen, Jesus, ich krieg das nicht hin, ich bin nicht Teil des Himmels, und zwar, weil in meinem Leben ein paar Dinge falsch gelaufen sind, aber ich danke dir, dass du es liebst zu vergeben und dass du einen Preis bezahlt hast, der mich verändert, der mich passend macht, dass du altes Leben, dass also mein Leben aufhören kann und du mir neues Leben schenkst. So, also anfangen mit Gott zu leben. Wenn du heute hier bist und sagst, das hätte ich gerne. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet, aber ich merke, ich brauche Gott und ich habe ihn nicht. So, dann will ich dir heute eine Möglichkeit geben zu sagen, du kannst dich für ein Leben mit Gott entscheiden. Und wenn du das gerne möchtest, heb doch kurz deine Hand, dann würde ich dir helfen und ein Gebet sprechen. Und wenn du das danach immer noch möchtest, nachdem ich gesprochen habe, dann könntest du laut Ja oder Amen sagen. Also, ich werde nicht lang warten, weil es geht nicht um peinlich oder der wartet so lange emotional, bis irgendeiner aus Mitleid oder die Heidi sagt, komm zum Punkt und werd mal fertig. So. Also, wenn du heute hier bist und sagst, das ist, was ich will ein Leben mit Gott, ich will anfangen mit ihm, heb doch kurz deine Hand. Wenn nicht, würde ich einfach weitergehen. Genau. Ansonsten, ich will dich einladen. Es gibt hier vorne noch Leute, die gerne mit dir beten, wenn du merkst, da ist was in deinem Herzen, wo du sagen willst, du willst was mit Gott festmachen. Wir haben heute, wir nennen das prophetische Teams, da geht es um Folgendes, die werden hier vorne sitzen, da ist ein Stuhl, da kannst du dich hinsetzen. Du musst eigentlich, wenn du nicht willst, gar nichts erzählen, die werden einfach hinhören und Gott fragen, dass Gott ihnen ein paar Dinge zeigt über dich und sein, also über das, was Gott in dir sieht oder was er dir sagen will. Da ist ganz viel Ermutigung dabei, oft richtungsweisende Sachen. Also wenn du das gerne hättest, komm irgendwie auch nach vorne. Wenn das alles zu viel war, frag dich irgendwie durch. Und ich würde am Schluss nochmal beten wollen, und zwar für das, was wir gehört haben. Und ich würde gerne die Entscheidung, die du heute in deinem Herzen getroffen hast, die würde ich gerne segnen. Und ich segne dich, wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast zu diesem Thema, was will ich erreichen und wofür soll mein Leben stehen? Ich segne in Jesu Namen jede Entscheidung und jedes Herz, was sich aufgemacht hat und gesagt hat, es geht um mehr als nur um mich. Und ich segne dich mit einem ganz neuen Vertrauen zu Gott, dass da, wo dir Dinge bisher schwer gefallen sind, dass du wirklich loslassen kannst, dass da, wo du Enttäuschung erlebt hast und Verletzung, da, wo du das Gefühl hattest, ich habe gegeben und er hat mich im Stich gelassen, dass der Heilige Geist selber an deinem Herzen wirkt und du merkst, wie Dinge jetzt anfangen, heil zu werden. Und dass in deinem Leben neu Hoffnung und Vertrauen groß wird. Und dass du merkst, dass du dem vertrauen kannst, dass er gut ist, und zwar vorbehaltlos. dass es nicht eine Frage ist von, ich muss es mehr hinbekommen, sondern ich habe einen Vater im Himmel, der sich kümmert und der allmächtig ist und der dir Anteil an allem gibt und dass du Träger seines Reiches bist, dass du Teil von etwas bist, was ihn ehrt, dass durch dich Menschen mit Jesus versöhnt werden, dass durch dich die Güte Gottes sichtbar wird, dass durch dich, dass es normal ist, dass Übernatürliches passiert, dass du erlebst, wie er sich um die Anliegen wirklich kümmert, und zwar auf eine brillante Art und Weise, dass das Leben viel weniger von deinem Einsatz abhängt, als vielmehr von seiner Güte. Und ich segne dich mit dieser Güte Gottes, der so viel mehr für dich hat. Und ich will dir zusprechen, dass Jesus selber im Himmel deine Entscheidung feiert und dass er ein Belohner ist und dass er dein Vertrauen und auch deine zaghaften Schritte, dass er das wirklich belohnt und dass er die Dinge, die du erlebt hast, dass er die wiederherstellt und heilt. Amen. Amen. So, ihr Lieben, der Klaus hat ja gekocht mit den Kindern. Also, die Kinder alleine? Ach, der Uwe, auch gut. Also, Uwe, der Applaus gilt dir. Die Liste liegt trotzdem noch aus. Da kann man sich für die nächsten Wochen einteilen und tragen, wenn man denn möchte.